Heute ist das Thema vorgegeben. Vor 62 Jahren war hier in Bernhausen eine turbulente Versammlung. Sie müssen unbedingt die Festschrift lesen, die herausgekommen ist, zum 200-jährigen Jubiläum der altpietistischen Gemeinschaft. Damals wollte das Hitler-Regime den Religionsunterricht abschaffen, wenn nicht gar eben verändern mindestens. Und der Herr Schulrat Kimmich ist gekommen zu einer Elternversammlung, um klarzumachen, also darüber sind wir doch weg. Über die Geschichtchen aus dem Judenbuch des Alten Testamentes. Das haben wir germanischen Menschen nicht nötig. Diese Viehtreibergeschichten da uns nochmal erzählen zu lassen. Und das haben sich die Bernhäuser nicht gefallen lassen. Bruder Steck hat gerufen, das Heil kommt von den Juden. Der Christian Arnold hat gesagt, für mich ist der Jakob, der Erzvater, kein Vorbild, was der alles in seinem Leben gemacht hat. Aber interessant ist für mich, wie Gott mit diesem Jakob zurechtgekommen ist. Kennen Sie die Geschichte überhaupt? Wenn nicht, lesen Sie es nach 1. Mose 29 bis 35. Würde am liebsten jetzt ein abendfüllendes Programm die ganze Geschichte erzählen. Das ist nicht alt. Welche Spannung war zwischen dem Jakob und seiner Schwiegermutter, zwischen Schwiegervater. Es gibt sehr herbe Schwiegerväter, nicht? Laban war so ein Knochen. Die Spannung zwischen Leha und Rahel unter einem Dach zwei Frauen, das ist wie ein Vulkanausbruch. Bei Ihnen manchmal auch? Frage Sie im Diakonissenhaus, wie es da zugeht. Also muss ich mir alles verkneifen. Eine Geschichte kann man nicht verkneifen vorneweg. Der flüchtige junge Mann, Jakob, kommt nach 700 Kilometer Fußmarsch, Sie müssen sich vorstellen, durch den ganzen vorderen Orient, schließlich ans Ziel nach Haran. Schwäbisch gesagt, verlechnet, ausgetrocknet. Da hinten ist doch ein Brunnen, mindestens ein Wasserloch. Von allen Seiten strömen die Herden, die Ziegenherden und Schafherden heran. Man sieht sie über die Steppe kommen. Jakob sagt sich, Entschuldigung, ist doch erst Mittag. Normalerweise drängt man doch abends die Herden. Und da fragt einer der Hirten, der sagt, ja, ja, aber guck mal, über dem Wasserloch liegt ein Stein. Den müssen wir drüber wälzen, damit nicht kranke Tiere hineinfallen, dass nicht Feinde kommen, dass nicht wilde Tiere draus trinken, dass nicht Feinde Gift reinschütten. Und den schweren Stein, wer wälzt uns den Stein hier von dem Brunnen? Wer die Bibel kennt, weiß, dass das schon mal gefragt wurde später. Wer wälzt uns den Stein? Die Frauen am Grab Jesu, nicht? Wir brauchen alle unsere Kraft. Wir müssen warten, bis alle Hirten beieinander sind. Dann können wir eventuell den Stein wieder wegwälzen und nachher wieder drüber wälzen. Jetzt kann der durstige Jakob noch nicht mal Wasser trinken. Der Durst hätte ihn getrieben, doch ein bisschen den Stein zur Seite zu schieben, aber das schafft er nicht. Und da kommt als letzte Rahel, die Tochter Labans. Der Bibel heißt, schön von Gestalt und von Angesicht. Und da packt's den Jakob. Ich will doch dieser jungen Frau zeigen, wer ich bin. Er krempelt die Ärmel hoch, wenn er welche gehabt hat, und greift den Stein an, spannt die Muskeln, Arnold Schwarzenegger ist direkt dagegen, gell? Und schiebt aus eigener Kraft den Stein zur Seite. Die anderen Hirten, die stauen Bauklötzchen, was da für ein Gigant unter uns. Und schon ist der Jakob durch und durch Kavalier. Die letzte wird die erste sein. Rahel, bitte mit deiner Herde nach vorne. Also, Ich wundere mich, dass die Filmproduzenten das noch nicht entdeckt haben. Das ist eine filmreife Szene. Das ist Liebe. Der Schiller sagt, das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe spickt, aber der zeigt, was er für ein Kerl ist, nicht? Aber ich muss mir's verkneifen, da weiter zu erzählen. Nur 4 Szenen aus dem reichen Leben des Jakob, den Gott bestimmt hat, Stammvater des Volkes Israel zu sein, den Gott bestimmt hat, Segensträger zu sein. Merkwürdige Wahl. Das Muttersöhnchen Jakob, der seinen Sohn seinen Bruder übers Ohr gehauen hat, ausgetrickst hat, noch schlimmer, seinen verehrten, geschätzten Vater Isaak hat er ausgenützt, dass der Greis war, beinahe erblindet, und hat ihn betrogen, hat den Erstgeburtssegen, der seinem Bruder Esau zugedacht war, abgeluchst, aber dann nichts wie weg, bevor der Esau dazwischen schlägt. Denn da wächst kein Gras mehr, wenn der Esau draufhaut. Wohin? Die Mutter sagt, auf nach Haran zu meinen Verwandten. 700 Kilometer Fußmarsch. Ohne die Möglichkeit Hitchhiking, früher haben wir Anhalter dazu gesagt, ohne Hotelgutscheine. Aber Jakob weiß sich zu helfen. Er hat sich immer durchgeschlagen. Die erste Nacht bricht herein, dort in der Gegend von Luz. Und Jakob haut sich nicht einfach auf die grüne Heide, sondern er sucht sich einen Steinblock, den richtet er auf, damit sein edles Köpfchen geschützt ist. Schatten dieses Steines, wenn wilde Tiere kommen, dann Füße können sie von mir aus gehen, aber nicht den Kopf, nicht? Den brauche ich noch. Und schlummert ein, wie wenn er zu Hause wäre. Von allen Menschen verlassen, aber Gott hat den nicht vergessen, den er zum Segensträger machen wollte. In der Nacht erscheint Gott diesem Jakob im Traum und sagt, les ihnen, Jakob, ich bin der Gott deiner Väter, deines Großvaters. Das Land, auf dem du jetzt liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und du sollst gesegnet sein. Ich will mit dir ziehen, wohin du ziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Und ich will nicht ablassen, bis ich all das getan habe, was ich dir zugesagt habe. Jetzt müsste man erwarten, dass Jakob aufwacht und sagt, was ist das für ein Traum? Dann hat er fröhlich weitergeschlummert. Aber am nächsten Morgen hat er gesagt, was war denn das heute Nacht? Das war eine ganz komische Geschichte. Er hat Gott mit mir vielleicht ist das ein heiliger Platz hier, dass Gott mit mir geredet hat. Und da schwingt er sich auf zu einer religiösen Gebärde. Neben seiner Feldflasche mit Wasser hat er auch ein kleines Fläschchen mit Öl dabei, so halb als Arznei, oder dass man selbst bittere Kräuter noch ein bisschen essbar machen kann, und gießt das Öl über den Stein. Und dann schwingt er sich auf zu einer Art Gelübde und sagt, wenn das wirklich heute Nacht kein Traum war, wenn Gott mit mir ist und wenn Gott mich behütet, er betet nicht, wahrscheinlich hat er nicht mehr richtig beten gelernt, so wenn Gott mit mir geht und wenn er mich behütet auf dem Weg und wenn er mir zu essen und zu trinken gibt und Arbeit gibt und Kleider anzuziehen und Brot zu essen, und wenn er mich wieder im Frieden heimbringt zu meinem Vater, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich hier provisorisch gesalbt habe, da will ich dann schon eine schöne Kirche bauen, Gotteshaus. Die Nazi-Ideologen haben gesagt, das seien Viehtreibergeschichten. Liebe Freunde, das ist noch unter Niveau eines Viehhändlers. Beim Viehhändler gilt das Wort. Angebot gilt. Top, die Vertrag gilt. Vertrauen gegen Vertrauen. Der Jakob sagt, naja, wir wissen noch nicht mal, ob Gott mit mir geredet hat. Und er hat es gehalten mit dem Kaiser Franz Beckenbauer. Schauen wir mal, nicht? Wenn Gott wirklich mit mir geht, wenn er mir Brot zu essen gibt, wenn er mir Kleider zum Anziehen gibt, Gott soll ruhig in Vorlage treten. Da wollen wir mal sehen. Aber dann, naja, ich will dann ihm auch mich erkenntlich zeigen und dann wird aus diesem Stein, ich habe schließlich ein paar Tropfen Öl gegeben, da will ich ein Gotteshaus bauen und von allem, was ich bekommen habe, will ich Gott den Zehnten geben. Liebe Gott kann ja froh sein von allem, was er mir gibt. Naja, mit 9 Zehntel will ich schon zufrieden sein, 1 Zehntel kriegt er dann auch ab. So berichtet es die Bibel. Das war ein von Gott berufener Segensträger. Aber da stehen wir doch noch ziemlich gut da. Oder? Denken wir nicht auch manchmal, lieber Gott, ich will dir noch ganz anders gehören, wenn du meinen Sohn durchs Examen kommen lässt. Lieber Gott, ach, wie habe ich gebetet vor meiner Führerscheinprüfung? Das war wahrscheinlich die schlimmste Prüfung, gell, meines Lebens. Lieber Gott, hilf mir doch. Lieber Gott, wenn Mutter noch mal aus dem Krankenhaus kommt, was versprechen wir alles Gott, wenn wir in Not sind? Und wie schnell ist es vergessen, wenn die Not vorbei ist? Ist das eine alte Geschichte, dass Gott sich das gefallen lässt? Dass Gott nicht kurzerhand sagt, wenn du mich so als unsicheren Kantonisten einschätzt, so als nicht vertrauenswürdigen Partner, dann lassen wir's. Ich habe eigentlich vorgehabt, dass du ein Segensträger sein sollst, aber wenn du nicht willst, schade, dann eben nicht. Diese Geschichte, die der Christian Arnold verteidigt hat vor den Nazi-Ideologen, zeigt etwas von den Urgründen der Gnade Gottes. Dass Gott unsere Beleidigungen einstecken kann. Wir gehen schnell hoch. Wir sind in unserer Ehre sehr viel schneller verletzlich. Gott kann man in seiner Ehre nicht verletzen. Und deshalb nimmt er auch Beleidigungen hin, als ob nichts geschehen wäre. Szene 1. Wenn du, lieber Gott, mir Kleidung gibst, wenn du mich bewahrst, wenn du mir Arbeit gibst, Bergung, dann will ich dir gehören. Szene 2. Ein paar Jahre später hat Jakob von Gott in Hülle und Fülle bekommen, was er von Gott als Paktbeitrag erbeten hat. Arbeit und Auskommen, eine Heimat, Frauen, Kinder, Knechte, Mägde, Ochsen, Esel, Kamele, Schafe, Ziegen. Die Bibel schildert zwar. Ich bin losgezogen einst mit meiner Ölflasche, mit meiner Feldflasche und hatte nichts, was ich auf dem Leib hatte, als einzige Waffe, meinen Stab. Und jetzt bin ich 3 Völker geworden, 3 Karawanen. Mächtiger Beduinenscheich. Man muss sich bloß durchzuschlagen wissen, meinte der Jakob. Und hat gar nicht mehr dran gedacht, was dort in Bethel, Luz passiert ist, dem Jakob den neuen Namen Bethel gegeben hat. Hier wohnt Gott, Gottes Haus. Wenn du mir Kleidung gibst, wenn du mir Auskommen gibst, wenn du mich bewahrst. Kennen Sie das? Überlegen Sie mal, vielleicht fällt Ihnen noch einiges im Leben ein, wo Sie gesagt haben, lieber Gott, gib mir das, lieber Gott, gib mir das. Es gibt die Geschichte von dem Studenten, der nach Hause telefoniert hat zu Mutter und zu Schwester, betet für mich, ich falle sicher durchs Examen durch. Als das Examen bestanden hat, hat er heimtelefoniert, Gebet einstellen, Prüfung bestanden. Sehen Sie, wissen wir noch, was wir erbeten haben? Und dann sagen wir, ich hab's doch toll geschafft, gute Not sogar. Und Gott hört nicht auf zu reden. Gott hätte viel Anlass in meinem Leben gehabt, muss einfach so sagen, zu sagen, nein, du, mit dir spreche ich nicht mehr. Wie oft sitzt man auch vor einem Bibelwort als Pfarrer? Denkt, das Wort, das so oft zu mir geredet hat, will es heute nicht mehr reden. Lieber Gott, hast du mich abgeschrieben? Und Gott hätte ja ein Recht gehabt zu sagen, gut, wenn du das alles dir selber zuschreibst, gut, dann kann ich schweigen. Aber Gott redet noch einmal mit dem Jakob. Und Jakob erhält im Traum die Gottesbotschaft, ich bin der Gott, der dir einst in Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast. Du hast mir doch dort ein Gelübde getan. Weißt du noch? Nun mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Nichts lieber als das. Endlich weg von meinem Schwiegervater Laban, der dauernd an mir herummosert, der mich zweimal betrogen hat. Ich habe mich gefreut, mit der Rahel verheiratet zu sein. Nachher habe ich im Zelt die Lea gehabt. Früher stand in der Bibelübersetzung, ihr Angesicht war blöde. Sie hat schlecht gesehen, gell? Sie hat gesagt, Jakob, wo bist du? Nicht? Daher kommt der Ausdruck. Sie hat keine Brille gehabt. Und der Vater Laban gesagt, wenn nochmal 7 Jahre dienst, dann kriegst du auch die Rahel. Und es deuchten Jakob, als wären's nur Tage. So lieb hatte er sie. Die kürzeste Liebesgeschichte der Welt. Der Laban von dem weg, der mich betrogen hat. Und von den Schwägern. Oh, liebe Zeit. Der Neid. Guck den aus jedem Knopfloch, weg von denen. Wenn Gott zu mir sagt, auf, mach dich, wunderbar, lieber Gott. Und dann kommt ein Ton, den wir beim Jakob nicht gewohnt sind. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an mir erwiesen hast. Herr, ich bin's nicht wert, was du an mir getan hast. Dieses Erwachen gibt es doch auch. Ach, wenn ich mir überlege, mit was Gnad und Gütigkeit du durch so viel Wunderwege mich geführt, die Lebenszeit. Ich hab's oft als Gemeindepfarrer erleben dürfen, dass ganz echt Jubilare bei goldenen Hochzeiten oder bei 25-jährigen Hochzeitsjubiläum oder großem Geburtstag geweint haben, gesagt, aber es ist wirklich toll, was Gott gemacht hat, dass ich aus dem Krieg wiederkommen bin. Es gibt Augenblicke, da das aufwacht. Bin's doch eigentlich gar nicht wert. So aktuell ist die Geschichte. Ungeheuer menschlich. Gar nicht irgendwie. Super religiös. Und jetzt geht's weiter. Aber lieber Gott, eins steht noch aus. Wir haben noch miteinander ausgemacht, dass du mich in Frieden heimbringst. Daheim ist der Esau. Der hat seinen Zorn nicht vergessen. Lieber Gott, jetzt hilf mir doch, dass ich mit dem Esau zurechtkomme. Es gibt so einen Schweizer Witz, Entschuldigung, den ich zwischendurch sagen darf, von der Erschaffung der Erde nicht. Und Gott hat Schweizer gesagt, was wünschst du dir? Ich möchte See haben, ich möchte Berge haben. Gott hat alles gegeben. Und ich möchte Kühe haben, die gute Milch geben. Ja, ist die Milch auch gut? Ja, gut. Probiert's. Glas Milch gibt's dem Schöpfer. Und was willst du sonst noch? Ich will den Bodensee und den Rhein und schöne Dörfer und Städte. Kriegt alles. Und am Schluss sagt der Schöpfer, ja, lieber Schweizer, kriegst du sonst noch was? Dann sagt der Schweizer, ich krieg noch ein Frankli für die Milch. Ich krieg noch einen Franken für die Milch, die ich dir gegeben habe, nicht? So sind wir Menschen. Lieber Gott, du hast mir zwar sehr viel gegeben, ich bin zu kriegen, all der Barmherzigkeit und Treue, die du mir getan hast, aber eine Sache fehlt ja noch, nicht? Also, bevor ich dir das Kapellchen baue da in Bethel, da muss ich zuerst mal sehen, ob das klappt mit meinem Bruder. Auch das hat Gott erfüllt. Und damit sind wir bei Szene 3. Gott ließ das Klappen, die Versöhnung mit dem hasserfüllten, zutiefst beleidigten Bruder Esau. Das kann Gottes Gnade auch wirken. Dass verfahrene Erbschaftsgeschichten wieder geheilt werden. Das kann bloß Gott. Gibt's das auch bei Ihnen? Dass um ein paar Quadratmeter endlose Feindschaft ist, durch Generationen. Gott kann Verfeindungen heilen. Und das ist noch ein größeres Wunder, als wenn eine Krebsgeschwulst nicht mehr weiter wächst oder wenn ein Ehepaar, das auf ein Kind gewartet hat, vergeblich schließlich noch ein Kind bekommt. Aber das allergrößte Wunder der Gnade Gottes ist, wenn wir Menschen begreifen, wie es wirklich zwischen Gott und uns aussieht. Dass Gott nicht ein Vertragspartner ist, der sich freuen kann, dass er bei mir noch ein bisschen Kredit hat, dass ich noch ein bisschen was für ihn übrig habe. Sondern der einzige Blick in die Wirklichkeit ist, dass, wie der Jesaja das entdeckt hat, wie es auch der Jakob entdeckt hat, heilig ist Gott. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Weh mir, ich vergehe. Wer bin ich eigentlich, dass ich mit Gott einen Pakt mache? Wer bin ich, dass ich mit Gott handle? Wenn du das tust, dann eventuell mache ich auch noch was. Lieber Gott, ja, lass jucken, komm, auf, los, mal sehen, was du kannst. Wer bin denn ich? Der Jakob hat es erlebt, er war auf dem Rückweg zu seinem Bruder Esau, die Versöhnung war schon angebahnt. Und da in der Frühe des Morgens überfällt ihn Gott wie ein Feind. Gott stellt sich ihm in den Weg. Zuerst meint der Jakob, das ist irgendeiner von den Wüstenstämmen hier. Aber, hat er sich verrechnet, meine Muskeln, nicht? Vorher die Geschichte, Schwarzenegger. Ich bin mit jedem fertig geworden. Aber mit dem wird er nicht fertig, der sich ihm da in den Weg stellt. Das ist der Mächtige ohne Gleichen. Und Jakob geht zu Boden, die Hüfte ausgerenkt. Mit einem unglaublichen Schrecken, weil er weiß, hier ist der, dessen Name ich nicht nennen darf, steht in der Bibel, den man nicht nennen kann, den man auch nicht ungestraft in den Mund nehmen sollte. Der Heilige selbst. Und wenn ich den zum Feind habe, dann bin ich nicht bloß hier K.O. heute Morgen, der Morgen früher, sondern wenn ich den zum Feind habe, ist mein Leben aus. Dann kann ich machen, was ich will. Wenn ich vor Gott keine Rolle mehr spiele, wozu lebe ich dann? Wenn Gott mich vergisst. Und da klammert sich dieser geschlagene Jakob an die Gegenwart Gottes, der ihm wie ein Feind begegnet ist. Und ruft, ich lasse dich nicht, segne mich. Im Grund genommen ist das gleiche Wort, dass der Jesus im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner benutzt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich möchte nicht verdammt sein, ich möchte nicht gepackt sein bei meiner Schuld. Plötzlich war bei dem Jakob alles klar, was vorher doch hätte klar sein können. Ich, der ich meinen Bruder betrogen habe, wenn das Gott aufrechnet. der ich Gott vergessen habe, der ich Gott alle möglichen Versprechungen gemacht habe. Mich hat's doch nicht gejuckt, mir war es doch Schnuppe, dass meine Frau Rahel, die Geliebte, einen Götzen dauernd transportiert, dass sie ihren eigenen Vater angelogen hat. Mir hat's doch nichts ausgemacht, dass ich die Schwäger betrogen habe, meinen Schwiegervater betrogen habe. Wenn das Gewissen aufwacht, man kann lange gegen die Gedanken, die Anklagen bei uns, die verteidigenden Stimmen haben. Es gibt noch andere, die sind schlimmer und ich habe es ja gut gemeint und ich habe schließlich auch von Voreltern her manche Belastung. Wenn mal alle Schuld klar wird, dann kann man bloß noch sagen, weh mir, ich vergehe, lieber Gott, du hast ein Recht, mich fertig zu machen, mich abzuschütteln. Wie Kot denn, der bloß belastet. Aber nein, lieber Gott, ich bitte dich um Segen, sei mir gnädig. Wie ein Ertrinkender hat er's gerufen. Und bei der aufgehenden Morgensonne ist er zu seinen Karawanen gehumpelt, geschlagen, hinkend. Und doch war in ihm alles voll Staunen, dass Gott mich am Leben ließ, dass er mit mir noch einmal gehen will. Dass Gott einen Plan mit mir hat, Segensträger zu sein. Es muss nicht immer gleich so sein, dass Gott uns wie ein Feind überfällt. Muss nicht so sein wie bei Paulus, der vom Pferd gefallen ist vor Damaskus. Muss nicht bloß sein, dass eine Krankheit uns offenbar macht, wie es vor Gott zwischen uns und ihm steht. Der große Erweckungsprediger Hofacker, große Prediger unseres Landes, hat einmal gesagt, es raune in ihm. Es gibt doch keinen Pfarrer in ganz Württemberg, der so ernst meint wie ich. War damals eine gottlose Zeit. Hat ihm der Teufel das zugeraunt. Du bist toll. Du hast zwar noch kein Pfarramt, du hast kein Auskommen, du bist krank, hast nicht viel Freunde, das Konsistorium ist gegen dich, aber ich nehme es wenigstens ernst. Und dann stehe ich vor dem heiligen Gott und dann kann ich bloß noch sagen, Herr, geh nicht mit mir ins Gericht. Das ist doch alles Geschwätz, dass ich es ernst meine. Das war Jakobs Umkehr, dass Gott ihn umgedreht hat. Wichtiger als alles, was Gott geben kann, Kleidung und Brot und Auskommen, Heimat, Herden, sinnvolles Leben, ist, dass Gott mich nicht in die Wüste schickt. Dass mein Name vor Gott etwas zählt. So wie Jesus gesagt hat, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass dort bekannt sind. Das ist's. Wir Pietisten haben gerne das Wort aufgenommen in der Bibel von der Bekehrung, dass Gott mich gedreht hat. Das hat der Jakob erlebt. Philipp Friedrich Hiller, der vor wenigen Tagen seinen 300. Geburtstag hätte feiern können, wenn er es erlebt hätte, nicht? Hat das schöne Lied gedichtet. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Die Gnade Gottes habe ich nicht begehrt. Ich dachte, ich schaff's. Ich hatte nichts als Zorn verdient und sollte bei Gott in Gnaden sein. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir. Es ist Gottes Macht, wenn wir plötzlich einen neuen Blick bekommen für unser Leben, für unsere Wirklichkeit und dass Gott mich doch haben will, lieber Gott, segne mich. Die Macht der Gnade Gottes, die zeigt, wie es zwischen dem heiligen Gott und mir steht. Macht der Gnade Gottes, die mein Gottesverhältnis ins Lot bringt. Das kann ich nicht machen. Szene 4. Eigentlich müssten Sie sagen, jetzt ist Zeit. Und jetzt ist eigentlich die Jakobsgeschichte am Ziel angekommen. Er ist mit Gott im Klaren. Ende gut, alles gut. Ja, er siedelt sich mit seinen großen Karawanen bei Sichem an. Die Ureinwohner des Landes sind freundlich zu ihm. Sie haben Auskommen für die Herden und für sich selbst. Ich bin bei Gott in Gnaden. Naja, lieber Gott, sonst noch was übrig? Ja, dass meine Frau Rahel immer noch den Götzen da im Gepäck hat. Na ja, also das ist doch mehr Souvenir von daheim. Ja, und die Ohrringe, die die Frauen und die Männer haben, damals schon, gell? Sind das nicht Amulette? Ah nein, das ist gut gegen Zahnweh und gegen das Halsweh und vielleicht hilft es auch sonst ein bisschen gegen böse Geister. Ja, und Jakob, wir hatten doch eigentlich ausgemacht, wenn ich dich zurückbringe, dann wolltest du mir, was wolltest du? Ein Gotteshaus bauen in Bethel? Sozusagen, ich habe eigentlich alles erfüllt, was da war. Und du fragst jetzt, damals gab es ein großes Blutbad in Sichem. Die Söhne des Jakob waren verstrickt. Du fragst, wie kommt das, lieber Gott? Du wolltest mich doch in Frieden heimgeleiten. Jakob, da ist noch nicht alles. Die Bekehrung war bei dir eine Stimmungssache. Du hast dich gefreut, dass du bei Gott in Gnaden bist, aber bitte, jetzt muss auch auf den Boden kommen. Jetzt lese ich Ihnen Jakob 35. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und errichte dort einen Altar. Gott möchte kein Kapellchen haben. Er möchte nicht, dass das Gelöbnis vollkommen erfüllt wird. Bau einen Altar. Dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinen Leuten, zu allen, die bei ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider, und dann lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsalen mit mir gewesen ist, auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm all die fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Da sprach Gott zu Jakob, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gott streitet für dich, Gott ringt um dich, Gott steht für dich ein. So nannte er ihn Israel. Es geht gar nicht mehr darum, dass der Jakob alles erfüllt, was er gelobt hat. Es geht um drei Dinge noch. Einmal, dass der Jakob empfindsam wurde, was vor Gott nicht taugt. Es ist nachher nicht mehr gesagt, dass die Rahel nicht sich in anderen Götzen beschafft hat. Wir können in unseren Häusern und Familien auch nicht mit väterlicher Gewalt alles durchboxen. Man hat es im Pietismus auch oft versucht. Man hat es in der lutherischen Orthodoxie versucht. Man hat es im Kirchenregiment versucht, dass der Herr Pfarrer alle Häuser durchsucht, ob da die Zauberschriften sind und ob nicht Unfug ist. Das kann man nicht machen. Aber man kann empfindsam werden. Der Jakob ist empfindsam geworden dafür, was geht und was nicht geht. Dass Gott uns ein feines Gewissen gibt. Tut von euch die fremden Götter. Das Zweite, ich möchte es vor meinen Leuten klar machen. Das soll nicht auf diese Dämmerungsstunde dort am Jabbok beschränkt bleiben, was zwischen Gott und mir passiert ist. Ich möchte sagen, ich möchte diesem Gott gehören. Das ist das Glück meines Lebens, dass er mich geführt hat. Vielleicht hat es so ausgesehen, dass ich das Leben bisher gemeistert habe, aber ich möchte es euch jetzt sagen, das hat Gott getan. Und wer mit Gott etwas erlebt hat, den drängt es dazu. Auch wenn die Leute Kulleraugen machen, sagen, ich verstehe überhaupt bloß nur Bahnhof, was der erzählt von Gott. Es muss uns drängen, das klar zu machen, wie es in einem glücklichen Verlöbnis, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mich hat es jedenfalls gedrängt zu sagen, der Stuttgarter Zeitung als Annose zu bringen, dass das Mädchen meines Lebens jetzt meine Frau wird. Öffentlich bekannt machen. Ist doch eine Zwangsgefangenschaft, eine Ehe. So ist gleich falsch begonnen. So sollen wir auch bekannt machen, ich möchte zum lebendigen Gott gehören. Und die Leute sagen, ist der so fromm, dass er auch in Stund geht? Ja, sollen sie wissen, ich möchte weiterkommen im Glauben. Ich möchte nicht bloß auf den Heiligen Abend beschränken. Es soll klar werden, auch im Ort, wohin ich gehöre. Drittens, es war ja eine Art Bußgottesdienst. Tut von euch die schmutzigen Kleider, zieht neue Kleider an. Das war ja bloß symbolisch, das zu zeigen. All unsere Rechtschaffenheit, an die wir bisher glaubten, ist wie ein unflätiges Gewand. Und jetzt, lieber Gott, sei uns gnädig. Bekenntnis, feines Gewissen, Buße, ich möchte es anders machen. Jetzt hätte ja Gott sagen können, wir sind gleich am Ende. Okay, Jakob, sagen können, gut, Entschuldigung, Gott spricht nicht Englisch, auch nicht Deutsch, seine Sprache. Gut, jetzt sind wir quitt. Du hast deinen Vertrag erfüllt, ich meine. Okay, die Sache ist klar. Hat niemand mehr was anzuklagen, einzuklagen? Ich freue mich, schön war's. Und Gott sprach zu Jakob, du sollst von jetzt an nicht mehr Jakob heißen, sondern sollst den Gottesnamen tragen, Israel. Liebe Brüder und Schwestern, das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was auf den letzten Blättern der Bibel steht, Offenbarung 3. Das Größte, was Gott über seinen schwachen Leuten sagen kann, über kleinen Gemeinschaften, wenn sie noch so traditionsreich sind, über kleinen Gemeinden, die noch so gesegnet sind wie Bernhausen, sagen kann, ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die erst noch kommen wird. Ich will dich zum Pfeiler machen im Tempel meines Gottes. Und ich will auf dich schreiben den neuen Namen Gottes, den neuen. Stellen Sie mal vor, das wäre doch Gnade. Wenn einmal in der Ewigkeit vollständig nebensächlich wäre der Rolf Schäffbuch mit all seinen Macken. Und jetzt setzen Sie Ihren Namen ein. Und wir aufspritzen würden, wenn es heißt, Gottesleute, Christusmensch, Jesus berufen. Jetzt bin ich. Der neue Name. Der Bibel heißt mal, seht zu, dass ihr Gottes Gnade nicht vergeblich empfangt. Wenn schon der Jakob mit all seinen Ecken, Macken und Kanten von Gott nicht losgelassen wurde, bis er ein von Gott reich Gesegneter war. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Was könnte in unserem Leben geschehen? Wie könnte Gott am Lebensweg stehen? Wie könnte unser Leben reich und ausstrahlend werden? Wenn wir es heute Abend als Gebet sagen würden, Herr, gib mir deine Gnade. Sei mir Sünder gnädig. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Wir wollen still werden und beten. Herr, du weißt, bei wem jetzt das Gebet ist, die Bitte, ich lass dich nicht. Es haben so viele Lehrer, Eltern, Patentanten, Kindergärtnerinnen versucht, in unser Leben Sinnvolles hineinzubringen. Wir haben Vorbilder gehabt, aber ist so viel beim Alten geblieben. Jetzt wirke doch du das, was allein du wirken kannst, in Gottes Kraft, dass wir Menschen werden von dir begnadet, von dir gesegnet, die von deiner Gnade etwas weitergeben können. In unsere arme, gottverlassene Welt hinein. Amen.